Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Hier ist Yannick von Stocksteif und Prüde. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Heute bei mir sind
Johanna,
Thomas
und Sascha.
Ja, wir haben einen Gast, Sascha.
Aus dem Orchester.
Ja, Sascha spielt bei uns Klavier.
Und das schon seit 2021, glaube ich.
Ein lang und hochgeschätztes Mitglied.
Wobei man sagen muss, ich hatte das erste Projekt, glaube ich, 2017 mit der verbotenen Liebe.
Das war Romeo und Julia, ne? Genau.
In der Buggy-Disco.
Richtig.
Da sprechen mich immer noch Leute drauf an. So, oh, das war so krass in dieser Disco da. Aber es war auch krass. Also das Thema war krass, diese Liebesgeschichte.
Transgender-Liebesgeschichte.
Ja, genau, in den Südstaaten der USA und die ja so ganz aktuell war und so mit Romeo und Julia von...
Aber war das 2017 schon so aktuell oder?
Ach, die Geschichte war einfach gar nicht so alt. Also war in den 2000ern geschehen sozusagen und man denkt so, what? Das kann doch nicht wahr sein. Also es ist schon...
Den müssen wir irgendwann auch nochmal
machen. Ja, das Thema ist so gut, finde ich auch. Ja. Und die Story war verrückt. Und dann auch vielleicht wieder in der Buggy, oder?
Das weiß ich. Das ist so eine, da gehen so in Hannover, würde ich sagen, oder ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber sind immer so alle, die so 16 waren, sind da in die Disco.
Ich glaube auch immer, ich war da mal, so als ich ganz frisch in Hannover war und dachte mir so, also es war nicht so mein Vibe, glaube ich. Also ich war da ein bisschen alternativer eingestellt und es ist also ein schicker Club auch, sieht schön aus von innen, so alles so ganz weiß und hell und so rund und so.
Ja, und so im Zentrum der Innenstadt so irgendwie ein bisschen, ne?
Aber das runde Ding. Ihr musstet jeden Abend die Feldbetten aufbauen und wieder abbauen, ne? Und jeden Tag wieder neu.
Ja, und dann immer in so eine alte, verlassene Polizeistation irgendwo da unten in den Katakomben und beim Hauptbahnhof bringen.
Ja, das war sowieso so witzig. So wirklich am Freitag um 22 Uhr zur absoluten Primetime am Raschplatz. Ich weiß nicht, wenn man Hannover nicht kennt, aber der Raschplatz ist so
hinterm Bahnhof.
Sagt alles. Ist aber gleichzeitig auch so ein Partyort, deswegen finde ich es so eine ganz, ganz wilde Mischung.
Dann so tiefer gelegt und so ganz ungünstig. Und hier sind wir apropos. Yannick, du sagst es irgendwie so selten, finde ich.
wo wir gerade aufnehmen.
Ja, genau.
Weil ich hab letztens wieder drüber nachgedacht, dass es doch einfach so richtig schön wäre, mal wieder so eine cozy Folge bei dir zu Hause, Thomas, am Kamin.
Am Kamin.
Da müssen wir auch nicht sagen, wo wir gerade sind. Das
doch,
ist ein ganz besonderer Ort.
Sagen.
Das ja, müssen wir es auch sagen. Ne?
Mal wieder zu Hause, ne?
Ja, wir sind so, dieser Podcast wandert einfach nur noch.
On the fly.
Ja, ja.
Wir sind nämlich schon wieder direkt hinterm Bahnhof, eigentlich eher vor dem Bahnhof. Im 6. Stock des Intercity Hotels. Und da haben wir gerade für 2 Wochen unsere Festivalzentrale und haben auch mehrere Sachen hier, die hier stattfinden und versammeln uns immer hier, haben gerade schon eine Runde Tischtennis gespielt. Ist auf jeden Fall ein richtig toller Ort. Ein riesiges, so eine ehemalige Mensa oder so eine Kantine.
War auch mal die DB-Lounge, als die gebaut wurde.
Ja, Kantine, das wird dem Ort so gar nicht gerecht. Der sieht so viel cooler aus, wenn man
so
jetzt sich eine Kantine vorstellt.
Ja. Ja, mit so einer verrückten Holzvertäfelung und so geilen Lampen.
Und man hat einfach den krassesten Blick über Hannover. Auf beiden Seiten von dem Raum sind so Fensterfronten. Ist mega schön.
Ja, das war so witzig, als ich habe eine Freundin, die bei einem Konzert hier war, habe ich dann diesen Ausblick gezeigt und wir haben gleichzeitig fast dasselbe gesagt, als wir rausgegangen sind. Ich so, oh, Hannover ist schon schön und sie so, oh, Hannover ist so hässlich.
Also hier der Blick, ehrlich gesagt, man guckt ja so auf so Parkhäuser und so hier drumherum, also so besonders... Schön, würde ich sagen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in Straßburg.
Man muss so ein bisschen, weiß nicht, warte so ganz am Ende, weil das ist dann die schöne Seite.
Ja, man muss in die richtige Richtung
gucken. Und als ich da das erste Mal stand, habe ich wirklich gedacht, so, okay, Hannover ist doch eigentlich nicht so schlecht, weil man sagt, alle schönen Gebäude, also man sagt, wie das neue Rathaus, alle bedeutenden Kirchen, hinten auf dem Deister hoch und so ein bisschen Berge sogar schon fast, also.
Und was ich extrem cool finde, es gibt anscheinend irgendwie wie so eine Parallelwelt oder so ein Parallelleben in Hannover, das so gefühlt auf den Dächern stattfindet. Also wenn man da so ein bisschen steht und beobachtet, man sieht eigentlich immer irgendwelche Leute auf diesen Dächern irgendeinen Kram machen. Und dann habe ich so gedacht, was für ein geiler Job eigentlich.
Das finde ich auch richtig faszinierend. Und ich hab so einen kleinen Spleen. Thomas hat das mit einem halben Ohr schon mal mitgehört. Ich finde, so, weil wenn man auf dem Dach ist, siehst du ja Dinge, die du sonst nicht siehst. Und was ich immer richtig geil finde, ich kann nicht erklären, warum, ist aber Schilder von hinten.
Hä?
Ja, weil die sehen so anders aus. Schau mal da dieses Mediamarkt-Schild oder das da, dieses Café, die Hotel. die sehen so rough aus. Und man, weil die fallen einem im normalen Leben, wenn du jetzt durch die Straße läufst, fällt einem höchstens das Schild auf, wenn überhaupt. Finde ich überhaupt krass, dass es so viele Werbeschilder gibt. Aber ich finde, irgendwie von hinten hat das für mich was, schon so was Poetisches.
Das war eine wirklich sehr schöne Situation. Ich kam so nach unserer Premiere, so 2 Stunden später kam ich hier so hoch und habe die Tür aufgemacht zu diesem umlaufenden Balkon, wo man dann so rausgehen kann und da natürlich noch schöner gucken kann. Und stand so ein Yannick nach 7 Sekt und hat so, und ich liebe das so, diese Schilder, das ist so geil. Ja gut. Da können wir auch mal eine schöne Folge über so super merkwürdige Spleens machen. Das ist schon mal notiert.
Ja, das wird meine Folge, ich sehe das schon. Sascha, wie war denn das für dich, das erste Mal hier zu sein? Du warst ja bei Spheres hier.
Ganz genau. Ich fand es erstmal total interessant, durch einen laufenden Hotelbetrieb zu laufen, um an einen Konzertort zu kommen. Und ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie dieser Raum hier aussehen würde. Und fand es total spannend. Ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hier reinzukommen und erstmal diese Vertäfelung zu sehen, die Fenster und auch die Stuhlsituation, die Wendeltreppe, die hier auch ist. Es hatte eigentlich gar nichts von einem Konzertort und war aber dafür ein richtig geiler Konzertort. Dadurch, dass es hier auch noch den Balkon gibt mit Extrasitzen, hat es schon eher was von einem Showroom, als würde man jetzt einen Boxkampf beobachten können oder ein richtig krasses
Tischtennis-Match.
Aber so ein Boxkampf oder so richtig so ein Sportevent hier oben fühle ich total. Das ist
ganz genau, geil. Wo man illegale Wetten noch absetzt.
Ja, ich habe auch gedacht, ich hätte Lust, das irgendwie mal für eine längere Zeit zu mieten und überall so Pflanzen zu züchten. Also es könnten auch, also ich bin jetzt nicht so unbedingt erpicht, unbedingt irgendwelche Hanfpflanzen zu züchten, aber könnte man hier halt auch extrem gut machen. Aber auch so im Frühjahr, ne, einfach so 2 Monate lang, alle kommen hierher, das ist ein Community Space, wo alle, weil es ist unglaublich hell und
ja, auf dem Balkon würde das, glaube ich, auch ganz gut gehen. Ja, da ist viel Platz, da kann man die eine oder andere Tomate rausstellen.
Sogar überdacht.
Ja, das ist perfekt. Das ist wirklich immer schön windig, zieht schön gut durch. Naja, gut, wie auch immer. Sag mal, Thomas, ich wollte dich was fragen. Wie viele Notfallkonzerte haben wir schon gespielt? Was würdest du sagen?
Ich behaupte da immer was und neulich habe ich mal drüber nachgedacht und dachte, kann das wirklich sein? Und dann war ich mir so ein bisschen unsicher und angefangen nachzurechnen, aber es ist sehr schwer nachzurechnen. Also die Behauptung ist, dass wir ungefähr 400 Notfallkonzerte gespielt haben. Also ungefähr 4000 Menschen gespielt haben bis jetzt.
Die in der Mitte saßen.
Und ich glaube, es ist nicht so weit davon entfernt. Auf
jeden Fall. Ja, das kann nicht sein. Weil wir hatten letztens ein Notfallkonzert und ich hole deswegen so aus, weil ich so ein bisschen angefangen habe, an uns zu zweifeln. Wir haben das jetzt schon wirklich sehr, sehr oft gemacht. Von diesen 400 Notfallkonzerten haben wir beide, Thomas, bestimmt mindestens 300 oder 200 irgendwie sowas gespielt. Also wir kennen das und wir waren in Bielefeld, gehen auf die Bühne, verbeugen uns, wollten, glaube ich, gerade das erste Stück spielen oder haben es sogar schon gespielt, was auch immer, setzen uns gerade hin, sagt mir Thomas so, wir haben die Zettel vergessen.
Das ist so toll, weil ohne die Zettel geht da ja wirklich einfach gar nichts. Also man kann dieses Konzert gar nicht durchführen.
Absolut blockiert.
Und es ist ja völlig klar, dass man die da braucht, dass wir immer einmal für kurz vorher drüber sprechen, ja, wo sind eigentlich die Zettel und so. Und wir haben uns so routiniert gefühlt, weil wir auch kurz zuvor schon mal in Bielefeld waren und genau da im gleichen Setting schon mal Notfallkonzerte gespielt haben und irgendwie, wir waren kurz vorher irgendwie noch was essen, dann kamen wir da zurück, sind einfach so reingelaufen, ohne eine Sekunde nachzudenken. Und es war richtig, ein richtig komischer Anfang, aber irgendwie auch toll. Und haben alle irgendwo
Zettel und Stifte hergezaubert. So, ja. Aber es war auf jeden Fall ein krasser Stressmoment. Also die Zettel sind wichtig, weil da schreibt das Publikum, für die das Notfallkonzert nicht kennen, schreiben die Menschen, die in der Mitte dann später sitzen, vom Streichquartett bespielt werden. Boah, ich erkläre das gerade so kacke. Egal. schreiben halt ihren Notfall auf diesen Zettel. So kurz gesagt, die Zettel Sehr wichtig. Ohne Zettel kein Notfallkonzert.
Ja,
aber
es war auch kurz so eine richtige Chaos-Situation, weil wir dann ja auch nicht wussten. Dann haben alle angefangen, Zettel rauszukramen.
Du bist auch erstmal rausgegangen und wolltest dann.
Irgendwo sind diese Zettel, müssen ja sein, und dann bin ich raus. Aber es war weit und breit keine verantwortliche Person auch irgendwie, weil die dachten, ja, Konzert hat begonnen, dann können wir jetzt irgendwie schön, keine Ahnung, was essen gehen oder so. Was ja auch eigentlich so gewesen wäre, aber ja, deswegen habe ich die dann auch nicht mehr aufgetrieben bekommen.
Und dann hatten wir keine Ahnung, wie viel Notfall wir eigentlich schon rausgegeben hatten und wer welche Nummer und so. Richtiges Chaos. Zum Glück haben wir zwei hintereinander gespielt. Ja. Beim zweiten Mal war alles wohl sortiert. Genau, aber jetzt gerade sind wir mitten in unserem Treppenhaus-Festival und ich finde das Bemerkenswerte daran, wir haben ja wirklich ziemlich viele Aktionen und Konzerte und auch unwegsames Gelände hier irgendwie überall bestellt und tausend Sachen irgendwie gewagt. Und ich finde, bis jetzt eigentlich nichts schiefgegangen. Eigentlich alles richtig toll gewesen.
Auch alles sehr gut besucht gewesen.
Ja, Wahnsinn. Ist
quasi alles ausverkauft gewesen.
Ja. Also am Anfang hatten wir echt Bammel, weil der Vorverkauf war so mittel.
Nicht mehr früh buchen, das ist ja richtig anstrengend.
Aber bis jetzt jedes Konzert richtig, richtig voll. Das ist vier, es war ja ganz besonders. Das war schon mal ein krasser Auftakt, war auch verrückt, damit ins Festival zu starten. Also ich glaube, es war gut, weil für mich war es vom Gefühl her richtig toll, dass das Fies jetzt vorbei ist. Ja. Also nicht, weil es jetzt kacke war, aber weil es einfach so anspruchsvoll war.
Aber es ist auch krass, mit dem anstrengendsten Projekt anzufangen, weil also dann ist es ja noch anderthalb Wochen Festival und eigentlich sind alle danach gefühlt erstmal so komplett zerstört. Aber danach fühlt sich dann natürlich alles ein bisschen einfacher auch an.
Ja, und da das ja eine Entwicklung war, die davor, vor der Premiere stattfinden musste, war natürlich auch klar, es muss natürlich die erste Premiere sein. Ja. War auch super als Festivalstart und so. Dann hatten wir am Freitag, ich habe mir irgendwann geschworen, dass ich, wenn Festivals irgendwie, die wir machen, wir haben mittlerweile ja mehrere Festivals, dass ich nie zwei Konzerte oder Events gleichzeitig haben will. Weil ich das, wenn wir woanders hinfahren, immer irgendwie auch total blöd finde, dann ist irgendwie, sind die Leute, die da vom Festival verantwortlich sind und sowas, die sind dann alle gar nicht da, weil die alle bei dem anderen Konzert sind und irgendwie, ich finde, die Aufmerksamkeit teilt sich dann so auf und alle haben irgendwie weniger davon und da habe ich gedacht, ich finde das viel schöner, man kann sich ja dann mehr Zeit nehmen und man macht weniger Sachen oder so und bumm, geht's schon gleich los und wir haben Freitag auch schon gleich mehrere Sachen gleichzeitig gehabt.
In unterschiedlichen Städten auch noch.
Auch, ja, genau.
Ja. Es war, was war Freitag war, was haben wir Freitag gemacht?
Zwiers nochmal gespielt.
Zwiers, ach so, ja, stimmt. Und du warst in Hamburg.
Genau, wir waren zu viert in Hamburg, haben Notfallkonzert und Lieblingsmusik im Nachtasyl im Thalia gespielt. Genau, das war gleichzeitig. Und am Samstag war dann unsere große Cloud-Eröffnung. Und abends dann der Hügge, der so ein bisschen so gedacht war, hey, in der Cloud umarmen wir unser Publikum und sagen, kommt dazu. Und dann haben wir nach vielen Jahren endlich mal wieder einen Hügge gemacht, wo ja die Menschen eingeladen sind, einfach irgendwas mitzubringen, wie sie gerne da im Konzertsaal sein wollen, ob sie jetzt eine Yogamatte mitbringen oder sich auf eine Strandliege legen oder irgendwo hinsetzen oder aufstehen und tanzen.
Was
oder
war das Coolste, was mitgebracht wurde?
Hast du was gesehen, Sascha?
Für mich war es dieser grellgrüne, aufblasbare Sessel, der direkt vor dem Altar stand.
Geil.
Stimmt. Der war cool. Und wir haben ein neues Stück gespielt. Ist so ein bisschen ein Stück, das sich aus Was ihr wollt oder aus der Musik von Was ihr wollt im Thalia entwickelt hat. Aber ich finde, es ist doch irgendwie ganz schön anders. Also natürlich ist auch kein Theaterstück dabei gewesen. Aber was sagst du? Wie fandst du es, Sascha?
Ich fand das fantastisch. Das war einer meiner Lieblingshügges, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Musik, die wir da spielen, besteht aus ganz vielen verschiedenen Patterns. Und in der Thalia-Musik funktioniert das so, dass wir dann auf verschiedene Situationen, auf verschiedene Szenen reagieren. Und hier lief das eigentlich wie ein Minimal-Music-Stück in verschiedenen Schichten und Patterns durch über knapp eine Stunde.
Knapp eine Stunde, ja.
Wo wir verschiedene Module gespielt haben in verschiedenen Längen und das in so einem gemorften Ablauf dann einfach von einem Modul so langsam in das nächste überging, als wäre es auch, also für mich hatte es auch den Eindruck, als wäre es so ein Live-DJing, nur mit Live-Musik und genau, gespielten Instrumenten, die aber das hat für mich richtig gut funktioniert und ich hatte ganz viele Cook-Momente im Ensemble mit verschiedenen Leuten, allen voran mit Güs und Aaron. Und wir sind einfach richtig abgegangen.
Ja.
Und das hat sich super gut, meiner Meinung nach, auch aufs Publikum übertragen. Ich habe da ganz viele Leute gesehen, die einfach nur mit dem Kopf mitgewippt haben.
Voll drin waren, ne? Ich habe mir so ein bisschen gewünscht, dass sie auch aufstehen. Aber ich glaube dadurch, dass sie da alle lagen und zugedeckt in ihre Decken und sowas. Aber man hätte es auch ein bisschen anders framen können und da hätten die Leute auch getanzt.
Kam dieses Hauptmotiv, dieses Partymotiv, kam das oft oder lange?
Das kam genau in der Mitte, tatsächlich. Aber nicht lang.
Nee.
Relativ kurz.
Es gab irgendwie erstaunlich viele Teile, die ziemlich gut abgegangen sind, ohne dass es jetzt immer dieses eine berühmte Partymotiv ist. Aber so witzig. Also zwei Aspekte. Das eine ist, wir haben uns so ein bisschen erhofft, mal wieder so ein Stück für so einen Hügel zu finden, das wie In C von Terry Riley einfach so, keine Ahnung, eine Stunde geht und es ist irgendwie einfach nur so ein Flow und man verliert sich und es gibt jetzt nicht verschiedene Sätze und die sind alle total unterschiedlich, sondern wirklich so was Morphendes. Und es gibt nicht viel der Stücke in der Art und dann haben wir gedacht, vielleicht können wir damit ein neues schaffen, was man so benutzen kann. Und ich glaube, es ist richtig gut aufgegangen. Es ist richtig cool.
Ja, ich habe gehört, dass alle, die mitgemacht haben, gesagt haben, so, das müssen wir unbedingt nochmal machen. Ja. Also wir haben, Jana und ich haben es ja beide leider nicht gehört, waren anderweitig beschäftigt. Eine Frage, wenn ihr euch mitnehmen könntet, was ihr wollt, egal wie, und ihr habt einen Kran, einen LKW, was auch immer, zu diesem Hügel, da muss man ja sein eigenes Sitzgelegenheit mitbringen. Was würdet ihr nehmen?
Ich würde auf jeden Fall eine Hängematte nehmen.
Mann, das wollte ich auch sagen.
Eine Hängematte in der Kirche würde ich auch richtig gut gehen. Yeah. Einfach so an so zwei Säulen, so in der Mitte über dem Altar.
Wir haben sogar in der Werbung gesagt, ihr könnt auch eure Hängematte mitbringen.
Hat sich keiner getraut. Nee. Schade.
Geht es um etwas, was wir zu Hause auch haben? Oder?
Nee, es ist wirklich, also du kannst jetzt auch so ein Wasserbett und einen Whirlpool sagen.
Ich hätte spontan gesagt, diese eine Pflaume, die bei Was ihr wollt ist.
Wo man sich so reinlegen kann, diese
eine Pflaume.
Das ist eine von innen gehüllte Pflaume, wo man einfach reinfallen kann und dann verschwindet man einfach von der Bildfläche.
Die Frage ist aber, ob du da drin überhaupt noch was hörst. Oder ob dann alles so gedämpft.
Das kann sein.
Aber ja, ist zum Einschlafen besser dann.
Ja, stimmt.
Jetzt auch diese Krankheit, dass ihr jedes Mal, wenn ihr was ihr wollt, hört, unweigerlich ans Talier
tragt. Ja, das war gerade auch schon.
Habe ich das so gesagt?
Ihr könnt mitbringen, was ihr wollt.
Ja, das, ich finde ja immer ein bisschen schade, wenn man so ein Theaterprojekt macht, dass man dann die ganze Zeit so Stichworte im Kopf hat, die dann aber um einen rum niemand kennt, der jetzt nicht bei dem Theaterstück damit gearbeitet hat und die man die ganze Zeit zitieren will. Aber ich wollte noch kurz was zu dem Hügel sagen. Also das Stück hat Kostja Rapoport komponiert und wie gesagt, ultra cool. Und es war mal wieder so ein Aspekt, wo ich denke, es ist einfach so toll, was bei unseren Sachen dann so an Tätigkeiten auf uns zukommt und an neuen Elementen unserer Jobbeschreibung. Weil mein Job bei diesem Ding war am Ende, es waren halt so 100 Abschnitte und alle mussten immer wissen, wo sie sind und wann es in den nächsten geht. Das heißt, ich musste 100 Mal 4x bis 16 zählen und immer, wenn wir da waren, ein Zeichen geben, nächster und auf so einen kleinen Auslöser drücken und in der Mitte war ein iPad und dann hat die Zahl 1 weitergeblättert. Das war mein Job und dazwischen habe ich dann die ganze Zeit getanzt. Aber
zählst du dann wirklich bis 16 eigentlich? Also 1,
2, ich habe dann 4x bis 4 gezählt.
Aha. Also und dann ich hätte so 100 krass Mal gefailt. Das ist wirklich was, das kann ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber mein Kopf macht, wenn ich was zählen soll, macht er einfach immer so und dann ist es raus.
Ja, ich habe da auch noch Nachfragen. Also du zählst 4x bis 16 und das musstest du wie oft machen? Also du zählst 4x bis 4?
Nee, warte mal, ich musste ich habe die Viertel gezählt.
Ja.
Und dann waren es immer 16 Takte. Aber das heißt, also die Viertel und dann 4x4. Das heißt, ich habe immer so quasi in der Hand so 1, 2.
Ja, genau, das wollte ich wissen. Also du hast so einen mentalen Finger oder machst du wirklich mit der, ist die Hand dann?
Ich muss das mit dem Finger, weil ich habe in den Proben auch total gefailt. Und alle haben mich immer so lustig angeguckt, so, was jetzt? Wir waren noch nicht am Ende angekommen von diesem Modul. Und ich musste mich auch richtig hart konzentrieren, weil irgendwie auch so bei Abschnitt 67 oder 68, irgendwann gehen die Gedanken ja auch sonst wohin. Und ich dachte mir so, warte mal, wo waren wir jetzt gerade? Und war ganz froh, dass meine Finger für sich selbst dann schon weitergezählt hatten.
Aber wie krass auch die Diskrepanz zwischen dir und den Menschen, die da im Publikum liegen. Also so, dass so kilometerweit voneinander entfernt, was so die Anstrengung oder die geistige Kapazität angeht. Also ich meine, das ist ja auf eine Weise immer so, aber wahrscheinlich da richtig ja, extrem. Gut.
Ich finde es immer so witzig, weil ich musste da gerade dran denken mit dem Zählen. Weil wenn man sich dann verzählt, ist ja auch irgendwie das Geile an diesem Dirigentenjob, dass man sich ja in dem Moment vielleicht gar nicht so sicher ist, man dann aber trotzdem mit vollster Sicherheit dann diesen anderen den neuen Einsatz geben muss, der dann offensichtlich falsch ist und dann gucken halt alle blöd.
Ja, aber so alle haben immer brav dann trotzdem das nächste gespielt. Also nee, Thomas. Aber ich glaube im Konzert, weiß nicht, Sascha, habe ich mich verzählt?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich glaube, es lief alles fein.
Es war vor allem richtig gemeint, weil, um jetzt kurz mal ein bisschen tiefer einzusteigen, es war so, bis Pattern 95, es ist ja auch schon immer wichtig, wenn man so zählt und man zählt in so Abschnitten, dass die Abschnitte dann mit dem, was man hört, ja auch übereinstimmen. So, ich zähle irgendwie bis 16 und dann gebe ich ein großes Zeichen und dann kommt auch was Neues. So, oder irgendwas verändert sich oder alle spielen diese Eins. Und ab 95 gab es so Pattern, wo es dann plötzlich so sich verschoben hat und plötzlich immer so Dreier und Fünfer und wieder ein Zweier und dann wart ihr die ganze Zeit super random zu dem, was ich gezeigt habe und es hat sich so falsch angefühlt. Ich habe dann einfach immer gesagt, jetzt ist der neue Abschnitt und niemand hat daraufhin irgendwas reagiert, aber alle kurz danach was verändert und so. Und das so kurz vor Ende, habe ich auch gedacht, danke Kostja.
Ich finde die Musik von Kostja ist richtig cool für einen Higge, weil man da gleichermaßen aufmerksam sein kann und die ganze Zeit zuhören und gespannt sein kann, was da passiert.
Weil sich auch immer was verändert, ne?
Weil sich immer was verändert, aber es ist auch vollkommen okay und wahrscheinlich auch gewünscht, dass man dann einfach mal wegdöst oder den Gedanken ganz woanders ist, weil die Musik das zulässt.
Ja, falls ihr das hören wollt, es gibt noch einige Vorstellungen von Was ihr wollt im Thalia Theater. Diese Woche ist auch noch eine, oder? Sogar?
Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, sie sind ja die ganze Zeit. Ja. Aber ich glaube ja auch, ja, diese Woche ist noch eine.
Nee, und ich glaube zwei.
Sogar zwei.
Aber spielt offensichtlich keiner von euch? Oder
nee, heute Abend ist eine.
Ja.
Du spiele ich nicht.
Okay, und du Sonntag. Wohl auch nicht. Nee, okay, beide. Nicht. Okay, gut. Ja, wir haben da so wechselnde Besetzung, weil das so 100 Termine sind.
Ja. Und das Stück, wer weiß, also ich habe auch das Gefühl, eigentlich müsste man das mal aufnehmen.
Ja, so.
Auf jeden Fall. Wie meinst du aufnehmen? Achso, das Musikstück, das ja. von Kostja. Cool.
Mal gucken.
Wir haben noch nicht über die Lieblingsmusik geredet. Saschas Auftritt.
Sascha.
Ich habe schon davon gehört. Aber
du bist für meinen absoluten Lieblingsmoment in diesem Festival verantwortlich. Das ist so geil. Ich muss mir so listen, weil ich hatte auch so ganz viele Lieblingsmomente auf Norderney, aber jetzt bei diesem Festival.
Auch mit Sascha oder wie?
Nee, Lieblingsmomente waren viele mit Sam. Und so. Ist ja auch egal. Aber dieses Festival, auf jeden Fall Saschas Ansage bei der Lieblingsmusik.
Willst du einmal erklären, wie die funktioniert?
Die Lieblingsmusik? Man trifft sich bei Feinkost Lampe. Das ist so
oder im Nachtasyl in Hamburg, einen Abend vorher.
Feinkost Lampe zum Beispiel in Hannover ist so ein cooler Kellerclub, in dem alle möglichen eher unbekannten MusikerInnen auftreten. Und dadurch haben die so einen richtig krassen Verteiler. Ich weiß gerade gar nichts, das tut gar nichts zur Sache, warum ich das sage, aber ich finde Feinkost Lampe so toll. Und die waren so nett.
Ist auch toll.
Ja.
Pali ist auch toll, die es macht.
Boah, ja, Pali und Arne. Ein Schätzchen, ja. Beide. Auf jeden Fall waren wir dort und haben Lieblingsmusik gemacht. Wir haben ein bisschen was von unserem Brahms gespielt. Wir haben nämlich am nächsten Tag Brahms dritte Sinfonie als Klavierquartett gespielt und unsere Lieblingslieder vorgestellt. Also jeder aus dem Ensemble durfte sich zwei Stücke aussuchen, die man dann gemeinsam mit dem Publikum gehört hat. Pali hat so ein bisschen durch den Abend moderiert zusammen mit uns, durfte auch zwei Lieblingssongs raussuchen.
Und was wir das erste Mal gemacht haben, bevor wir jetzt zu Saschas Geschichte kommen, haben wir zwei Lieblingsmusiken aus dem Publikum noch gespielt. Und das fand ich besonders toll. Schön.
Das war richtig, richtig cool.
Weil dann ging so ein Hut rum und die konnten ihre Lieblingsmusik aufschreiben.
Ja. Ich habe mich sehr gefreut, cool. Als ich das gelesen habe, dass ihr es gemacht habt.
Ja, ich habe das seit der ersten Lieblingsmusik, habe ich das gedacht, dass ich das so schön fände, weil...
Es fühlt sich auf eine Art ja auch ganz komisch an, ne?
Ja.
Jetzt sitzen wir da vorne und stellen unsere, warum jetzt wir? Könnte ja quasi jeder machen, muss man ja nichts für können und so.
Genau.
Deswegen ist es voll schön, das so zu öffnen.
Ich fand es auch richtig toll, das Publikum in dieselbe Situation zu bringen wie wir, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war immer so ein bisschen nervös. Wir haben es ja schon mal gemacht, da war ich auch schon nervös, weil man gibt ja auch so viel von sich selber preis. Diesmal sehr viel von mir preisgegeben.
Ja.
Aber jetzt so oder so, man sitzt dann da und hört dann diesen Song, stellt den vorher ein bisschen vor und versucht den Leuten zu erklären, warum der für einen so besonders ist. Und dann hört man den und dann wippen ein paar Leute vielleicht ein bisschen mit oder so, aber es passiert halt nichts und man denkt sich so, oh, finden die das jetzt alles richtig doof und dann denken sich so, was ist das für ein komischer Song, was ist das für ein komischer Typ. Also so ging es mir und so ging es dem Publikum halt auch. Die Leute, die erste, die hat den Song von den Kingsingers, grandioses Stück. Kingsingers sowieso fantastisch und die war richtig nervös.
Ja,
die hat extra auch ihren Namen nicht auf den Zettel geschrieben, weil sie nichts dazu sagen wollte.
Ja,
und also genau, das ist, man denkt, wenn man da vorne sitzt, ist irgendwie vielleicht komisch, aber wir haben es ja wirklich schon ein paar Mal gemacht und in Hamburg im Nachtasyl haben wir erst Notfallkonzert gespielt, das war zum Beispiel das erste Mal so ein Doppelpack, erst Notfallkonzert, dann war eine kurze Pause, alle haben sich ein Getränk geholt und dann kam die Lieblingsmusik und ich weiß auch nicht, ich fand das so nett. Also irgendwie, man sitzt da so gemütlich da, alle sitzen da irgendwie, also vor allem da sitzen irgendwie alle auf so Sesseln und man hört einfach gemeinsam Musik. Und dass jemand was dazu erzählt, macht das ja auch nochmal speziell und irgendwie emotional, je nachdem, was das für eine Geschichte ist. Oder auf jeden Fall irgendwie kann man was damit gleich anfangen, weil es nicht einfach irgendwie eine Musik ist. Und dann sitzen einfach alle da und hören zusammen Musik. Ich finde das so einen schönen Moment. Also den ganzen Abend dann über. Richtig toll. Und dann kam Sascha.
Sascha hat sich so geil in die Nesseln gesetzt. So unfreiwillig.
Geil, das Schöne ist, ich weiß noch nicht, was passiert ist, aber ich bin schon richtig gespannt.
Ja, also beim Vorstellen vom Stück, du hast dich halt einmal versprochen und dann war das Publikum nicht mehr auf deiner Seite.
Überhaupt nicht.
Was hast du gesagt? Du hast gesagt, irgendwas mit deiner Verlobten.
Also es ging doch um die Brahms-Sinfonie, ne? Und dass Brahms die geschrieben hat, als er in Wiesbaden im Urlaub war. Und dann hast du erzählt, dass deine Verlobte aus Wiesbaden kommt. Und ich weiß den Dreh gar nicht mehr, was darin so witzig war.
Ich glaube, dass ich dann eben eine falsche Formulierung gewählt habe, dass ich dann gesagt habe, dass ich, seitdem ich weiß, dass es die Wiesbadener Symphonie ist, ich unweigerlich an meine Verlobte denken muss. Und dass ich das schade finde, dass ich bei der Musik an meine Verlobte denke.
Ja, und dann war vorbei. Ein Riesenlachen im Publikum. Und ab dem Punkt hatte Sascha das Publikum auf eine Art verloren. Also es war charmant und sowas. Aber
nee, aber irgendwie ist bei dir ist auch so ein Schalter umgegangen. Du hast dann auch nicht mehr aufgehört, irgendwie zu reden.
Es war wirklich,
und du hast dich so reingeredet und dann kamen immer so geile Kommentare aus dem Publikum. So, wann ist denn endlich Pause?
Ja.
Aber immer auf so eine humorvolle, total nette Art, es war jetzt irgendwie gar nicht komisch, aber es war so witzig.
Du wolltest es wahrscheinlich irgendwie so drüber, über diesen Moment, ne? Wenn man mal irgendwie denkt, jetzt ist gerade irgendwas ungünstig, dann versucht man es wieder irgendwie wettzumachen, so, oder?
Ach, ich bin da gar nicht so drauf, ich bin dann jemand, der sich dann auch da richtig drauf einlässt. Und
ja, du bist wirklich mit dem Flow gegangen da in dem Moment.
Mit dem Flow gegangen und ich habe dann, das war eigentlich nur eine Überleitung, um dann zu meiner eigenen Lieblingsmusik zu kommen. Und ich habe dann richtig, richtig ausgeholt.
Ja. Ja, das war so geil, du hast gesagt so, ja, ich hole mal ein bisschen aus.
Vor 15 und ja, Jahren.
Ja, da ging schon so ein Raum durchs Publikum, dann hast du gesagt so, also vor 15 Jahren und dann konntest du diesen Satz schon nicht beenden. Große Lacher. Es war sowieso, ich fand dieser Abend war sowieso so geil, es wurde so viel gelacht, es hat mich auch sehr überrascht.
Ja, und also deswegen, jetzt müssen wir doch noch auch zu deiner Lieblingsmusik kurz kommen, weil ganz am Schluss, die letzte Musik, die gespielt wurde, hat Yannick halt einen Schlager gespielt und du hattest auch auf jeden Fall das Bedürfnis, dich ganz stark dafür zu verteidigen, warum jetzt ein Schlager kommt.
Aber
es hat die Stimmung, es war am Ende, es war so schön, es haben auch alle irgendwie mitgesungen und alle haben es dann so voll irgendwie so mitgefühlt und es war richtig schön.
Es kam am Tag danach zum Konzert zwei Menschen unabhängig voneinander zu mir und haben einfach nur auf dem Karussell gesungen. Also das war mein Lieblingssong auf dem Karussell von Jürgen Markus. Große Empfehlung, ist wirklich sehr, sehr süß. Und kam dann so, die eine hat es gesungen, die andere gesagt, so, hey, Karussell.
Ja, und am Sonntag war dann, habt ihr dann die Brahms-Sinfonie quasi richtig gespielt, zweimal hier in der Kumbalatschen. Das ist ja auch so eine Reihe, die wir regelmäßig haben, die jetzt auch Teil dieses Festivals ist. Ist auch immer natürlich ultra schön, in unserem Herkunftstreppenhaus zu spielen. Die Atmosphäre ist so toll. Also wir haben schon echt auch gute Orte hier, das Casino und das Nachtasyl und alles. Und auch die Markuskirche war super gemütlich irgendwie da so.
Und es war gar nicht so geplant, dass das so ein Orte-Ding wird, ne? Also wir haben uns ja so ein Stück weit davon verabschiedet, dass wir jetzt immer an besonderen Orten spielen müssen, aber es war notwendig, dass wir auch so viel wandern, ja.
In Hannover geht's auch irgendwie ja nicht so richtig anders, oder? Ja. Also für die vielen Sachen und so verschieden, wie die sind, da finde ich es auch einfach irgendwie nach wie vor total schön. Also, dass man dafür spezielle Orte auswählt. Und
nee, so. Ist auch richtig cool, sowas wie die Markuskirche dabei zu haben, zum Beispiel, weil einfach besondere Kirche.
Oder jetzt
Kirche.
Hüttenstraße auch.
Die Hüttenstraße, dann der Hüge, der Kult in der Christuskirche.
Mhm. Schon auch gut. Genau, und am Samstag haben wir die Cloud groß eröffnet, was auch ganz toll war. Allerdings wird man das bald hören können.
Ja, weil wir haben einen Live-Podcast gemacht. Das wird die nächste Folge, die ihr hören könnt. Ein Live-Podcast, eben bei dieser Öffnungsveranstaltung mit Publikum. Die waren richtig gut drauf im Publikum, fand ich richtig, richtig cool.
Richtig Bock gemacht.
Ja. Und einem Gast, Alicia de Bunfrey Hall, eine Professorin für Community Music. Da reden wir ganz viel über Gemeinschaft und Musik, solche Dinge.
Ja, weil bei der Eröffnung war es auch so, dass wir haben so ein bisschen diese Cloud vorgestellt und diesen Gedanken und auch die App, die es dazu gibt. Und dann hatten wir noch drei Gäste, die so Impulsvorträge gehalten haben. Und das war auch einfach so schön, weil das waren so unterschiedliche Beiträge und irgendwie hat es so viele Komponenten abgedeckt. Fand ich richtig toll.
Welche Cloud- und Community-Projekte waren jetzt bisher eigentlich alle schon vertreten während der Festivalwoche?
Also was für Events wir schon hatten.
Ja, genau.
Wir hatten ein Table-Quiz in dieser Space Lounge hier. Müll sammeln, singen.
Gemeinsames Singen, genau. Wir hatten einen Probenbesuch und anschließend das Mittagessen, den die bei der Probe waren.
Heute Abend ist noch ein Stammtisch in der Kneipe.
Genau, dann gibt es noch zusammen Tanzen mit so Barn-Dances und Volkstänzen,
stimmt,
Kreistänzen.
Das gibt es ja auch noch. Wann ist das nochmal? Das ist morgen.
Ja, das ist der Beste. Ich kann da nicht und ich finde es ganz schlimm. Richtig Bock. Also es ist echt so cool immer. Mit Charlotte, das macht.
Da bin ich sehr gespannt, ob da niemand kommt oder ob da so richtig viele Leute kommen.
Also ich glaube, da kommt ja erstmal schon mal das halbe Orchester oder das ganze Orchester.
Ja, weil
Orchester.
Das auch ultra Spaß macht.
Ja.
Und das findet dann halt alles hier im Casino, in der Casino Space Lounge statt, die auch einfach weiterhin ein toller Ort für genau solche Sachen ist. Genau, und wir haben die Cloud eröffnet, über die müssen wir auch nochmal irgendwann mal richtig ausführlich sprechen. Aber heute haben wir ja den Sascha dabei. Deswegen wollen wir heute vor allem einmal ausführlich über das Klavier reden.
Stocksteif und Brüder.
Bei der Lieblingsmusik habe ich gesagt, dass das beste Instrument der Welt für mich die Bratsche ist. Und dann haben wir es so ein bisschen gebettelt, weil du hast gesagt, das beste Instrument ist auf jeden Fall das Klavier. Warum?
Für mich ist es vor allem das beste Instrument, weil es einfach alles kann. Es kann, das Einzige, was ein Klavier nicht kann, ist einen Ton gestalten, was schade ist. Man spielt eine Note. Das
haben wir so geil gesagt. Ja, ist auch gar nicht wichtig. So. Ich drück nur Knöpfe.
Ja, genau. So fühlen wir uns manchmal, wir Klavierspielenden. Das ist das Einzige.
Aber du meinst doch eher so Ton gestalten, dass, also wenn du den Knopf erstmal gedrückt hast, dann ist er gedrückt. Aber es macht schon Unterschied, wie du, das klingt so doof, wenn ich sage, wie du die Taste berührst.
Absolut, doch natürlich. Es gibt dann verschiedene Anschlagstechniken, ob man jetzt irgendwie aus dem Finger spielt, aus dem Handgelenk, aus der Schulter, aus dem Ellenbogen. Das sind schon verschiedene Qualitäten von Klang, wie man diese Taste drückt. Und dann lernt man aber tatsächlich, also ich lerne als Pianist dann sehr schnell einfach diese Note im Kopf loszulassen. Weil wenn man sich dann darüber ärgert, dass man die Note nicht besonders schön gespielt hat und man hört sie weiter und weiter und weiter und denkt so, oh, verdammt. Also man bleibt einfach mit der Aufmerksamkeit wahrscheinlich nicht so dolle an einer Note dran wie ein Blas- oder ein Streichinstrument, die ganze Zeit noch mit dieser Note beschäftigt ist,
genau,
den Boden zu streichen oder den Atem gleichmäßig zu halten.
Und das ist ja quasi der Hauptunterschied, ne? Du kannst quasi den weiteren Verlauf dieses Tones dann nicht mehr verändern, dann da noch ein Crescendo machen, alles was halt die anderen Instrumente können, was man auf der Orgel zum Beispiel auch so gut wie nicht kann. Da kann man ja so einen Schweller noch bewegen.
Ja, oder lauter machen. Ja.
Oder noch Register reindrücken.
Stimmt. Ja. Aber so währenddessen ist auch, ach, keine Ahnung von Orgel. Ich musste auf jeden Fall drüber nachdenken, wie das, wir haben ja drei Streicher noch sitzen, wie sehr man dann doch, also wie oft es passiert, dass man irgendwie in einen Ton reingeht und dann nicht zufrieden ist und den dann irgendwie rettet. Oder so. Keine Ahnung, könnt ihr was damit anfangen?
Naja.
Passiert, ja? Also ich weiß es nicht, vielleicht schon, ne?
Ja, aber ich würde es auch noch nicht mal nur als retten bezeichnen, sondern es ist ja einfach, also genau wie du beschreibst, du hast nicht nur den Anfangsmoment eines Tons, den du gestaltest, sondern du gestaltest ja dann auch den Anfangsmoment anders, wenn du weißt, dass du einen Ton verändern kannst und willst und wirst. So.
Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir alle, die wir, weiß ich nicht, irgendwann mal im Lauf unseres Lebens so mehr schlecht als recht Klavier lernen wollten oder mussten.
Mussten.
Janik, ich will dich unbedingt mal Klavier spielen hören.
Boah.
Aber wir reden lieber mit Sascha.
Das dauert 5 Sekunden, dann ist vorbei.
Aber dieses Ding, dass man halt, sobald da was passiert ist, ist schon zu spät sozusagen. Das ist auch was, wenn man so unsicher ist auf so einem Instrument, was einen wirklich echt zerstören kann. Also ich habe irgendwann mal dann so halbwegs Klavierspielen gelernt, aber während meines Studiums, also ich hatte da auf jeden Fall so einige Vorspiele, da kann man dann irgendwann mal, ich konnte eigentlich quasi nicht mehr weiterspielen, weil ich jedes Mal wieder gleich rausgeflogen bin und so. Und ist ja auch so komplex, was man da so macht mit den Fingern.
Ja, wir müssen jetzt mal zu den Sachen kommen, die du nämlich alle machen kannst.
Ja,
die
genau. Nicht so cool sind.
Die cool sind. Also was ich am coolsten finde am Klavier ist zunächst einmal, dass es ein Harmonieinstrument ist. Das heißt, ich kann was spielen und ich kann mich dabei selber begleiten. Das kennen, glaube ich, nicht besonders viele Instrumente. Wenn ich darüber nachdenke, die Gitarre kann es, die Orgel kann es, das
Akkordeon
kann es.
So ein Marimba oder so, aber vor allem das Klavier.
Vor allem das Klavier. Und das wahrscheinlich auf die praktischste Art und Weise, weil das System relativ schnell durchschaut ist bei einem Klavier. Es gibt 12 verschiedene Noten, die sind immer gleich einsortiert. Das sieht man bei einem Marimba auch, aber bei der Gitarre wüsste ich schon gar nicht, wie ich greifen soll. Beim Akkordeon schon auch gar nicht. Bei der Orgel braucht man halt noch die Füße dazu und noch einiges an Knöpfen. Aber ja, was mich vor allem begeistert an dem Klavier ist, dass ich eigentlich alles spielen kann. Und ich kann, ich habe die Kontrolle über alle verschiedenen Schichten, die in der Musik so vorhanden sind. Ich unterteile für mich persönlich auch gerne die Musik einfach in die großen Schichten Melodie, Harmonie und Rhythmus. Und gleichermaßen an allem immer arbeiten zu können, finde ich total, wie sagt man?
Bereichernd.
Bereichernd und spannend. Ja. Befriedigend und das reicht mir dann schon fast an Arbeit. Das ist total viel, was dann schon geleistet werden kann und von dort aus ist es einfach super schön, Klavier zu denken, Klavier zu spielen, in allen Formen immer wieder mit der Aufmerksamkeit zwischen den verschiedenen Schichten hin und her zu überlegen und dann aber vor allem auch in die Kammermusik zu gehen, wo dann noch eben verschiedene Komponenten dazukommen. Jetzt bei dem Brahms Klavierquartett zum Beispiel auch immer wieder darüber nachzudenken, welche Rolle habe ich gerade als Pianist? Wie denke ich gerade den Klavierklang? Denke ich ihn gerade sehr pianistisch? Denke ich ihn orchestral? Möchte ich gerade eher wie ein Streichinstrument klingen oder wie ein Blasinstrument oder wie ein perkussives Instrument? Es sind ja meistens alles nur Wunschvorstellungen, die aber trotzdem sehr viel mit dem Klang machen, indem man, wie man gerade gestaltet. Und es gibt ja auch verschiedene Philosophien beim Klavierspielen, ob man jetzt besonders pianistisch spielt und dann gesundigen, kernigen, aber dann doch teils harten Klang hat oder ob man sehr flexibel sein möchte und dann vielleicht teilweise ein bisschen an der Oberfläche kratzt, aber weil das genau die Stimmung der Musik gerade einfängt oder ob man weicher spielt.
Ich habe mal noch eine Frage und zwar, es sind ja zu Recht sehr viele Menschen, mich eingeschlossen, immer total überwältigt von so einer Virtuosität, die man auf dem Klavier haben kann. Wenn man denkt, wenn da irgendjemand Rachmaninoff spielt oder so, keine Ahnung, da passieren so unglaublich viele Sachen gleichzeitig und so schnell, dass man denkt, wie funktioniert das eigentlich? Und ich meine, ich selbst weiß ja auch durch meine kleinen Fähigkeiten auf dem Klavier, dass das ja quasi so ist, dass man irgendwann mal quasi in größeren Einheiten denkt. Also dass man zum Beispiel, ist es so, wenn man so eine A-Dur-Akkord nach oben arpeggiert, dann denkt man halt, wenn man das mal ein bisschen Weilchen gemacht hat, nach 2-3 Jahren Klavierlernens, denkt man halt nicht mehr A, Cis, E, A, sondern man denkt A-Dur und die Hand macht einfach A-Dur und das ist natürlich krass, dass diese Erleichterung, aber das geht ja dann immer weiter und wenn dann die Sachen viel komplexer werden und es sind dann einfach gar keine Dreiklänge mehr, sondern irgendwelche wilden 16-Figuren mit Umspielungen und so, Wie kannst du das unter Kontrolle halten oder machen deine Finger das einfach, weil du es geübt hast und du hackst da quasi gar nicht mehr ein, sondern denkst ja eher an deine linke Hand und rechts macht halt einfach das, was ihm mal gelernt hat?
Wie du beschrieben hast, ist es tatsächlich erstmal ein Vokabular, was man lernt mit den Händen. Ob man Akkorde spielt, ob man Tonleitern spielt und so weiter, wie das alles geht. Und ja, gerade bei diesen virtuosen Läufen, wie du das beschrieben hast, versucht man sich Abschnitte zu unterteilen. Wenn ich jetzt gerade nach unten spiele, in welcher Tonart spiele ich nach unten, dann laufen die Finger von alleine, wenn ich weiß, das ist jetzt erstmal ein E-Dur, lauf runter, aber mit der Ausnahme hier und da und dass da jetzt vielleicht noch ein Halbton dazwischen ist, ob das jetzt kurz chromatisch verläuft, auf welcher Note dann die Wendung geht, weil es ist eigentlich ja immer nur ein Rauf und Runter und man muss nur wissen, in welchem Modul das Rauf und Runter geht und welche Ausnahmen dazu gehören und wenn man das dann noch ein bisschen geübt hat, dann geht das verhältnismäßig schnell, naja, wenn man eben das ganze Vokabular einfach schon drauf hat.
Aber ich finde es krass, weil, also genau das, Thomas, was du auch beschrieben hast mit diesem, oder jetzt auch du mit, dass es nur so Punkte gibt, an denen der Kopf quasi wieder einsteigt und sagt, jetzt gibt's die Veränderung oder sowas. Wenn ich ehrlich bin, sind das für mich auf der Geige auch immer genau die Momente, also oder das, was ich am schwierigsten finde, das, was läuft und ich wieder einhake und das muss ja dann genau im richtigen Moment sozusagen passieren und also dieses Wechselspiel von Kontrolle und Loslassen ist ja dann super extrem, oder?
Ja und nein, dadurch, dass ich die linke Hand meistens noch als Begleitmaterial dazu habe, habe ich noch eine zusätzliche Stütze. Dadurch schaltet der Kopf nie wirklich ab, weil ich dann auch noch darüber nachdenken muss, was die andere Hand macht und noch auf das Gehörte reagieren. Da fühle ich aber eine zusätzliche Stabilität drin, dass ich weiß, okay, hier habe ich mein Raster, in das ich jetzt zum Beispiel so einen virtuoser Lauf einfügen muss. Durch die Synchronität auch zu wissen, welcher Ton kommt auf welchen, zwischen links und rechts, entsteht für mich eigentlich eine gewisse Sicherheit. Und auch eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne, die dann nicht zu dolle abfällt.
Das ist nicht so ein richtiges Loslassen.
Nee, nicht so richtig. Beziehungsweise man weiß dann einfach, also man konzentriert sich, wie du das beschrieben hast, dann tatsächlich einfach auf die linke Hand, weil man dann den Lauf so automatisiert, dass man dann eben diese Punkte hat, aber nicht mit der Konzentration auf das Schnelle, sondern auf das Sichere,
die Basis, so,
auf
ne?
Die Basis, auf das Raster.
Genau. Und sag mal, ey, voll gut, dass du hier sitzt, weil jetzt kann ich endlich mal so Fragen stellen, von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich sie immer hatte. Es ist ja so, dass Pianistinnen und Pianisten traditionell extrem viel auswendig spielen. Und das gerade beim Instrument, was mit Abstand die meisten Noten zu spielen hat, ist eigentlich total absurd. Woran liegt das? Liegt es daran, dass man traditionell einfach nicht blättern kann beim Klavierspielen? Oder gibt es einfach irgendwie eine Tradition? Oder dass man sowieso eigentlich nicht in die Noten gucken kann, wenn da so viel los ist?
Das hat eigentlich nur mit der Tradition zu tun, dass man auf Konzertbühnen das nicht so gerne sieht, wenn SolistInnen mit Noten spielen. Das hat man ja auch bei Streich- oder Blasinstrumente, wenn die als SolistInnen vor einem Orchester stehen, dann spielen sie auch auswendig. Das hat man leider bei dem Klavier auch, das ist aber eine Tradition, die mittlerweile verfällt. Das hat eigentlich nur noch eine gängige Praxis bei Klavierwettbewerben. Ansonsten sehe ich das bei sehr, sehr vielen Menschen, dass sie, egal ob Solo oder Kammermusik, mit Noten spielen. Aber das ist der einzige Grund, ist, glaube ich, einfach nur die Ästhetik auf der Bühne.
Aber es ist ja schon auch so, dass der Überaufwand, um eben solche Stücke und solche komplexen Sachen und diese Menge an Noten zu lernen, wahrscheinlich schon auch so riesig ist, dass man das tendenziell sehr, also dann irgendwann auch wirklich auswendig kann, oder?
Das schon. Grundsätzlich, glaube ich, funktioniert dann der Verstand so, dass man links und rechts, also dass man Melodie und Harmonie deutlich gemeinsamer denkt. dass das als eine Information abgespeichert ist, dass man jetzt nicht denkt, okay, das macht die linke Hand, das macht die rechte Hand, sondern dass sich das synchronisiert und eine Information wird. Aber da komme ich immer wieder durcheinander, ist zu wissen, in welcher Umkehrung steht zum Beispiel ein Akkord. Ein Akkord besteht ja normalerweise aus drei Tönen, und es gibt einen Grundton, eine Terz und eine Quinte. Und dann immer zu überlegen, was ist jetzt der untere Ton, weil normalerweise ist einfach der Grundton unten, aber es kann eben die Umkehrung sein, dass der Grundton dann oben ist oder dann in der Mitte. Und dann darüber nachzudenken in der linken Kante, das ist ja eigentlich dann auch nur die enge Lage. Es gibt ja dann auch noch die Variante, dass man einen Akkord so spreizt, dass er dann über 2-3 Oktaven geht oder dass sich Töne wiederholen oder dass noch eine Septime oder eine None dazu kommt, also dass der Akkord dann noch reicher wird. Und die Konstellation der Töne innerhalb des Akkordes ist dann manchmal doch sehr schwer auswendig zu lernen.
Du bist also ein sehr harmonischer Mensch.
Ich bin ein sehr harmonischer
Mensch. Können wir nur bestätigen.
Und wie läuft das vom Blattspielen? Weil das war immer so der Punkt, also da bin ich nicht mal in die Nähe von gekommen in meiner pianistischen Laufbahn, aber das fand ich immer so krass, wenn man einfach so diese riesigen Partituren hat und dann einfach, dann spielt man das einfach.
Das ist letzten Endes wahrscheinlich auch am Ende eine riesen Übungssache, wenn man sich an das Notenbild gewisser Akkorde erinnert und sich so eingeprägt hat, dass man innerhalb von einer Millisekunde das Lesen in die Finger bekommt. Also wenn ich jetzt einen F-Dur-Akkord sehe, dass ich das sofort greifen kann. Aber das Noten, ja, das vom Blattspielen ist für mich auch eine Herausforderung. Und gerade das
Partiturspielen. Ich finde, du bist so krass im Blattspielen. Also ich
auch.
Ja.
Ich finde, es gibt noch deutlich bessere, die ich im Studium kennengelernt habe. Ja,
weil ich denke mir immer, ich bin nicht sehr gut im vom Blattspielen und ich habe dann ja meistens nur so einen Ton. Und du hast dann immer, also wo ich einen habe, hast du so 7 gefühlt.
Aber es ist dann immer nur eine Harmonie, das macht es natürlich einfacher. Und ich glaube, was es für mich auch nochmal einfacher macht, das Blattspielen, ist, dass ich nicht darüber nachdenken muss, welches E ich jetzt greife. Bin ich jetzt in der ersten, zweiten, fünften Lage? Das macht es ja für euch, glaube ich, nochmal deutlich schwieriger als für mich. Sondern für mich gibt es immer nur eine Wahrheit. Es gibt diesen Ton nur einmal. Ich glaube, das vereinfacht die Sache manchmal etwas.
Aber du kannst ihn doch auch mit unterschiedlichen Fingern greifen. Das macht es ja wieder ähnlich wie bei uns.
Das stimmt. So gesehen habe ich auch Lagen. Aber manchmal wurschtel ich mich dann auch so durch. Also es
kommt man muss weniger Entscheidungen treffen.
Man muss weniger Entscheidungen treffen und es ist schmerzfreier, wenn man auch mal eine Passage mit nur 2 Fingern spielt.
Weil du gerade dein Studium erwähnt hast. Wir haben ja an der gleichen Hochschule studiert und ich kann mich noch erinnern, wie ich da immer durch die ganzen Übergänge gelaufen bin, wo die ganzen Überzellen, und das sind ja wirklich Zellen in Hannover, waren, und überall wurde einfach wild den ganzen Tag Klavier geübt. Und es ist ja so, Klavier, also wenn man Klavier studiert, übt man einfach viel, viel mehr noch als alle anderen. Zum einen, weil man es muss, weil diese Sachen so krass anspruchsvoll sind, aber auch, weil man es kann. Ne? Also du kannst gar nicht so viel Gesang üben, so 4 Stunden, du kannst nicht 8 Stunden am Tag Gesang üben oder Posaune spielen oder sowas. Selbst Geige oder Cello, so ein Streichinstrument, irgendwann mal macht das der Körper nicht mehr mit, aber Klavier kann man eigentlich unendlich lang üben. Ne?
Der Körper macht das ziemlich gut mit. Also ich hatte einmal eine Situation, wo ich mich überspielt habe. Da habe ich als 20-Jähriger Rachmaninoff 3. Klavierkonzert gelernt. Und ich war naturgemäß ein bisschen spät dran mit dem Lernen. Hatte zwar immer noch 3 Monate, aber 3 Monate für dieses Konzert, was ja als schwierigstes im Klavierrepertoire gilt, war schon auch ein bisschen kurz, sodass ich am Ende an einer Muskelüberreizung litt. Das gibt's also schon, aber das ist eigentlich nur da, wenn man die ganze Zeit schnell und laut spielt. Aber man kann ja die ganze Zeit tatsächlich einfach Noten lesen, langsam spielen, ruhig spielen und dann so viel Repertoire fressen, wie man nur will, solange das der Kopf mitmacht.
Ja. Mir hat mal Konrad Maria Engel, ich weiß nicht, ob du den kennst, hier so ein hannoverscher Pianist, gesagt, dass man nie unterschätzen darf, welchen Einfluss es auf die Persönlichkeit eines Pianisten hat, dass man sich beim Üben, was man als Pianist relativ viel macht, ständig in diesem Notendeckel, der er spiegelt, sieht. Selber sieht. Inwieweit würdest du sagen, diese Aussage trifft auf dich zu oder hat dich auch beeinflusst?
Tatsächlich gar nicht.
Weißt du noch nicht.
Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Verdammt.
Aber es kommt ja noch dazu, dass man ja als Pianist, und das ist ja natürlich ein großes Thema, im Unterschied zu eigentlich so gut wie allen anderen Instrumenten ja einfach unglaublich viel alleine ist. Alleine musiziert, alleine Musik macht, eben nicht im Orchester spielen kann, üblicherweise, außer bei uns. So, das ist ja auch schon ja was ja auch viele sehr traurig macht, bei allen Möglichkeiten, die dieses Klavier hat. Es ist eine Herausforderung, dann trotzdem Leute zu finden, mit denen man spielen kann. Und man kann halt meistens nicht im Orchester spielen.
Das stimmt, das macht schon ein bisschen schwieriger in manchen Situationen, wo man sich mehr Kontakt wünscht oder wo man schon auch Situationen erlebt, wo man sich etwas entkoppelt fühlt.
Also in der Jugend, ich meine, alle spielen in irgendwelchen Jugendorchestern die ganze Zeit, haben da so krasse Erlebnisse zusammen und so, und dann spielt man halt alleine seine Klaviersonaten, so, ne?
Das stimmt. Allerdings muss man dazu sagen, dass wenn man das Gefühl gar nicht kennt, wie das ist, in einem Orchester zu sein oder einfach gar nicht mit diesen Leuten in Berührung kam, weil man so einfach im stillen Kämmerlein sitzt und Klavier übt, das vielleicht auch nicht so vermisst.
Aber jetzt kennst du's.
Jetzt kenne ich's und jetzt will ich's auch nicht missen.
Man muss ja auch sagen, du bist jetzt nicht so der Klischee-Pianist, also der... Du kannst ja vielleicht besser sagen, was so der Klischee-Pianist wäre, aber da hat man ja vielleicht ein Bild. Also weiß ich, der Klischee-Bratscher ist ja schon mal ganz anders als jetzt der Klischee-Pianist, wenn man sich so denkt. Ist ja schon sehr, also
ich glaub, hat das sich müssen viel wir jetzt im mal spiegelnden kurz Deckel angeguckt.
Aber auch nur, wenn man auswendig spielt. Wenn man die ganze Zeit Noten vor sich, dann kann man ja gar nicht in Spiegelbild schauen. Soll ich ein bisschen was über das Klischee erzählen? Ja,
kannst du auch was über dich sagen.
Über mich sagen.
Aber sag erstmal was über das Klischee, jetzt will ich es doch wissen. Aus Pianistensicht.
Das Klischee eines Pianisten ist tatsächlich, dass er oder sie ein Alleingänger ist. Ziemlich verkopft, ziemlich selbstüberzeugt. Und ich glaube, ein bisschen was trifft auch davon auf mich zu. Aber vor allem ja, in manchen Situationen schnell überfordert damit ist, wenn zu viel auf die Person einprasselt, außer der Klaviermusik. Also wenn man dann in Berührung kommt mit sozialen Kontakten, dass man das vielleicht nicht so lange aushält. Gerade wenn es um irgendwelche Situationen gibt nach dem Konzert, wo man dann noch ein Gläschen Sekt trinkt und sich unterhalten müsste, da schrecken sehr, sehr viele Pianisten, glaube ich, vor zurück oder gehen gar nicht erst hin. Oder entwickeln eine spezielle Art von Humor, die, glaube ich, dann auch nur Pianisten verstehen.
Es gibt ja auch so berühmte Beispiele von vor allem Pianisten, wie verschroben die dann, also waren so ein Grigori Sokolov, der irgendwie auch einfach so ganz speziell ist auf der Bühne, ein unglaublich toller Pianist, oder irgendwelche, ich weiß gar nicht, wer das war, der dann immer den Flügel noch genau auf dem kleinen Teil des Parketts mit dem vorderen Rad stehen haben musste, wie als er da das letzte Jahr gespielt hat und so.
Oder Glenn Gould mit seinem Stuhl und ja, dem genau. Gesinge.
Ja, das passt schon alles.
Genau, also manchmal ist es dann ziemlich schroff, aber es ist vor allem eigenartig. In einer schönen Hinsicht. Also eigenartig wird ja häufig eher negativ konnotiert, aber in der Hinsicht, hätte ich gesagt, es ist einfach ja, einzigartig vielleicht eher als eigenartig. Genau, aber das trifft nicht so ganz auf mich zu, weil ich von Anfang an auch mit einer anderen Komponente in meiner Kindheit aufgewachsen bin, nämlich einer sehr sozialen Komponente. Ich komme nämlich auch aus einer Sportlerfamilie und ich habe eigentlich…
Dein Vater ist Handballtrainer, ne?
Genau, mein Vater ist Handballtrainer, mein Bruder ist auch Profi-Handballer und ich selber habe, bis ich 16 Jahre alt gewesen bin, Handball gespielt und war eigentlich immer im Mannschaftssport. Irgendwann wurde ich ins Tor gestellt, dann war ich wieder der Einzelgänger. Aber das passierte, glaube ich, erst mit 14 oder 15. Und für mich gab es, bis ich 11 Jahre alt war, tatsächlich den Wunsch, beiden Leidenschaften hinterherzugehen und beides auch zu meinem Beruf machen zu können. Dann habe ich mich aber fürs Klavier entschieden, habe aber das Handballspielen noch nicht aufgegeben, bis ich irgendwann einmal eine kleine Verletzung am Finger hatte.
Ja, das wollte ich gerade fragen, weil Handball ist ja wirklich sehr verletzungsträchtig, ne?
Das stimmt.
Das ist schon krass, das beides zu machen, Klavier und Handball.
Und bereust du es manchmal, dass du nicht Handballprofi geworden bist?
Bereuen nicht. Ich habe, als ich dann mit dem Handball aufgehört habe, erstmal ein bisschen Abstand dazu genommen, um es eben nicht bereuen zu müssen. Ich habe es dann doch, ich hatte eine Sehnsucht danach, aber ich kann es jetzt mittlerweile sehr gut genießen. Ich gehe regelmäßig zu Spielen von meinem Bruder und finde das total cool und finde das total toll.
Wo spielt er denn?
Bei der HSG Varel, meinem Heimatverein.
Ach, echt? Cool.
Genau.
Ganz im Norden.
Ganz im Norden. Der wird aber auch schon nächsten Sommer 40. Das ist, glaube ich, jetzt wahrscheinlich seine letzte Saison. Das ist schon ziemlich alt für einen Feldspieler. Und nö, ach, ich bin einfach sportsbegeistert dadurch. Tatsächlich aber eigentlich mittlerweile viel mehr im Fußball als im Handball.
Also man kann mit Sascha Samstag nachmittags und abends eigentlich üblicherweise gar nichts machen, weil dann sagt er, er sitzt irgendwo in der Kneipe und trinkt Bier und guckt sich die ganze Zeit Bundesliga an. Oder er ist selber im Stadion in Dortmund oder so. Also da ist auf jeden Fall viel Begeisterung.
Sehr, sehr viel Begeisterung. Da bin ich tatsächlich ziemlich einfach gestrickt. Aber aus dieser sozialen Komponente heraus habe ich eben auch eine große Freude an der Kammermusik entwickelt in der Jugend. Das habe ich sehr genossen. Ich habe im Grundschulalter schon ein bisschen Klavier vierhändig gespielt, aber so das richtige Kammermusik machen kam erst so mit 14, 15 bei den ersten Jugendmusiziert-Bundeswettbewerben, wo man dann von irgendwelchen Lehrern zusammengesetzt wurde. Hier, du spielst jetzt mit der Person, okay. Hat Spaß gemacht. Und die ersten Trio- und Quartetterfahrungen im Studium, die dann für mich den Weg geebnet haben, zu sagen, die Solokarriere ist nicht das, was ich will, sondern möglichst sozial und möglichst breit Musik zu machen.
Du hast uns für all diejenigen, die jetzt hier hören und neugierig geworden sind, wie so ein Klavier klingt, das wisst ihr wahrscheinlich, aber was da so geht, du hast uns zwei Stücke mitgebracht. Sind das überhaupt Klavierstücke für unsere Stocksteif-Playlist?
Doch, das sind Klavierstücke. Und zwar habe ich einmal ein Stück von Franz Liszt mitgebracht und ein Stück von Claude Debussy. Eins meiner Lieblingsstücke von Claude Debussy ist die Reverie. Das ist ein ziemlich simples, aber sehr schönes und angenehmes Stück. Ein Stückchen vom jungen Claude Debussy, der, ich finde, in einer sehr schönen, transzendenten Klangsprache noch zwischen Romantik und Impressionismus verschiedene Stufen eines Traumes musikalisch eingefasst hat.
Schön. Und der Liszt?
Und der Liszt, Valet Dobermann, ist aus seiner Année de Pèlerinage, seinen Wanderjahren. Franz Liszt war eine extrem interessante Persönlichkeit für mich. Er wird meistens abgestempelt als der Virtuose, der die ganze Zeit nur irgendwelche Transkriptionen von wichtigen Orchesterstücken geschrieben hat und als Rockstar des 19. Jahrhunderts rumgetourt ist. Aber er hatte auch eine Diskrepanz in sich selbst, eine Ambivalenz, eigentlich bedeutungsvoll und intellektuell sein zu wollen als Komponist. Und ein Teil davon waren seine Wanderjahre in der Schweiz und in Italien, wo er sich wirklich mal mit der Kultur und mit sich selbst auseinandergesetzt hat und fast schon im, ja, nicht im impressionistischen Stile, aber doch sehr konträr zu der eigentlichen romantischen Musik, Programmmusik geschrieben hat, die, wie ich finde, einfach eine ganz, ganz andere Komponente darstellt zu dem gängigen Chopin, Brahms, Schumann, was man aus der Zeit eben kannte. Sehr affektiert und eben nicht klar strukturiert wie eine Symphonie oder eine Sonate, sondern eine ganz eigene Klangsprache.
Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Hört in die Playlist rein, die ist hier verlinkt in den Shownotes und hört vor allem wieder rein in die nächste Folge. Die nächste Folge wird dann der Live-Podcast sein. Sind wir auch schon sehr gespannt, wie der bei euch ankommt. Folgt dem Treppenhausorchester auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Kommt in die Cloud. Das ist das Allerwichtigste. Das müssen wir jetzt, werden wir jetzt jedes Mal sagen. Kommt bitte unbedingt in die Cloud. Ladet euch die Co-App runter. Alle Infos dazu findet ihr auf treppenhausorchester.de und schaltet wieder ein. Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.
Früher war das halt noch so schön, als man ohne Diabetiker da reinkam.
Mhm. Dann bist du einfach so dahin.
Ich bin immer so dahin und habe mich mit den Leuten auf einen Kaffee
ja mal die DB-Lounge, ne? Wo wir jetzt sind.
Das stimmt.
Ja, wahrscheinlich hat das deswegen gesagt, oder? Ja. Sonst wäre wild.
Oh, was ich, mein erster Eindruck von diesem Saal war eigentlich, dass ich mich an den Ballsaal in The Shining erinnert gefühlt habe.
Ich habe das nicht gesehen.
Ich auch.
Aber doch, The Shining, auch diese, also die ganze, auch diese Hotelflure, The Shining war doch das mit dem Hotel, ne?
Ganz genau.
Diese Hotelflure, die haben auch so eine Holzwand, glaube ich, auch eine dunkle Holzwand.
Ganz genau.
Und so Tapeten.
Ist mir zu psycho.
Ja, ist auch psycho.
Ist ziemlich psycho.
Ich finde, jetzt hast du den Saal auf jeden Fall in eine andere Richtung gespinnt für mich.
Vielleicht wäre das dann was für ein Dark Ride.
Oh.
Aber wir müssen hier auf jeden Fall noch mehr Konzerte spielen, finde ich.
Also, das ist vielleicht ein gutes Easter Egg. Der.
Warte, stopp. Drück mal auf Aufnahme.
Ich nehme schon die ganze Zeit auf.
Oh shit.
Ja.
Okay, der.
Du dir von der Casino Space Lounge, der kam irgendwann mal so zwischen Tür und Angel, ist er so vorbeigelaufen und hat irgendwas von dauerhafter Miete gesprochen. Wer weiß.
Also diese, so mitten in der Innenstadt, so ein, wie viel Quadratmeter hat das Ding?
Mehr als 50. So mehr als 50, das sind
150.
Ach so, ja, ja. So
oder vielleicht 200 vielleicht sogar.
Vielleicht sogar 250. Und es gibt ja einen zweiten Stock, also so eine Galerie.
Ja, genau.
Also nochmal 50.
Und da dann einfach die ganze Zeit irgendwas Geiles zu machen.
Das wäre schon nice.
Müssen wir mal drüber nachdenken.
Ja.
Naja, Rooftop-Konzerte. Das klingt gut. Besser als
wir haben schon super viele Ideen. Hier wäre Büro, hier werden Gartenprojekte, Pflanzenprojekte.
Stimmt, das Gartenprojekt, ja. Entschuldigung, ich wollte nicht lachen, es war nicht lustig.
Das wird richtig toll.
Ja, das wird toll mit dem Gartenprojekt, finde ich gut. Die große Kolomatenplantage, Entschuldigung, versprochen.
Kolomaten? Was sind Kolomaten?
Ich wollte...
Was?
Also Kolomaten sind... Nee, sag ich jetzt nicht.
Doch, sag.
Doch. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie, so an so, wie so, man hier so ein Gesträuch aufzieht, was so aus wie eine Tomate, aber statt Tomaten kommt so Kolophonium. Früchte.
Ja, wir haben es wirklich ganz lange geschafft, vor Sascha hier einen seriösen und guten Eindruck zu hinterlassen. Tut mir leid, Sascha ist vorbei.
Das macht nichts. Ich habe ja auch den Clown gespielt bei der Lieblingsmusik.
Hast du?
Aber manchmal so schade, dass ich das verpasst habe.
Ja, echt.
Ja, musste man dabei gewesen sein.